da war, sagte daraufhin, die Brajabasis wollen nur dich. Und solange du nicht dorthin gehst, wird ihr Leben nicht gerettet werden. Um dich zu bekommen, haben sie alles aufgegeben. Du kannst deinen älteren Bruder selber fragen. Als er sich Balaram an den Zustand in Vraja erinnerte, fing er auch laut an zu weinen und sagte, lieber Bruder, was zu sprechen von den Gopas und den Gopis in Vraja? Aufgrund von der Trennung von dir geht es selbst den Kühen, den Tieren, den Vögeln, den Bäumen, den Sprösslingen und dem Gras sehr schlecht, die allesamt ihr Leben dir dargebracht haben. Die Seen sind ausgetrocknet, die Berge schrumpfen zusammen. Einige der Männer erhalten ihr Leben nur noch dadurch, weil du das Versprechen gegeben hast, dass du zurückkehren wirst. Wenn du nicht Barmherzigkeit mit ihnen hast, dann wird Yama seine Barmherzigkeit ihnen erweisen. Dann wird Yama seine Barmherzigkeit ihnen erweisen. Das heißt, sie werden sterben. Diejenigen, die immer noch leben, haben das Essen und das Trinken aufgegeben. Bald wird der Waldbrand, der im ausgetrockneten Mahavan entsteht, ihr Schicksal sein. Als Krishna das hörte, fing er an, mitleidserregend zu weinen und platzierte seine Hand um Balarams Hals. Dann fing er sich an, auf dem Boden zu rollen und fiel in Ohnmacht. Als Rohini, Udava, Devaki, Rukmini, Satyabhama und die anderen Krishna und Balarams Umstand sahen, also nicht nur Krishna fiel in Ohnmacht und rollte sich am Boden, Balaram tat das auch gleich mit. Also alle sahen das. Und der Klang ihres Rufens und Wein erreichte das Sudama-Versammlungshaus. Daraufhin kamen die Yadavas, angeführt von König Ugrasena, schnell herbei, und als sie Krishnas Umstand, also Zustand sahen, wurden sie ebenfalls überwältigt und fingen auch an zu weinen. Die sind sie alle eingetaucht in die Trennungsschmerzen von Krishna. So, jetzt kommt ein unglaubliches Lila wird sich jetzt entspannen, denn jetzt ist die größte Spannung überhaupt da im Briha Bhagavatamrita. Das heißt, wir lesen heute das Kapitel 7 des Briha Bhagavatamrita, der Empfänger vollkommener Barmherzigkeit. Der Klang von dem lauten Wein der Yadavas verbreitete sich durch das Universum. Brahma kam deswegen in Krishnas Palast an, zusammen mit den personifizierten Wegen und den Halbgöttern, und sah, dass sein Vater Krishna einen einzigartigen Zustand der Verwirrung erreicht hatte, weil er sich von seinen Liebsten getrennt fühlte. Auch Brahma verlor seine Fassung und weinte für eine ganze Zeit. Dann dachte er, dass man jetzt etwas unternehmen müsse, um seinen Herrn zu heilen. Er rief also nach Garuda und bat ihn, Krishna und Balaram zum Raivatak-Berg im Salzwasserozean zu tragen, wo Vishvakarma ein künstliches Vrindavan geschaffen hatte. Nur Rohini Devi bekam die Erlaubnis mitzugehen. In Neu-Vrindavan, wo Vishvakarma ein Nachbild von Vrindavan geschaffen hatte, mit Statuen von Gopas und Gopis, platzierte Garuda sehr sorgsam Krishna auf ein Bett. In der Zwischenzeit kam Balaram, oder mittlerweile kam Balaram wachte auf und verstand sofort die Arrangierung, die Brahma geschaffen hatte. Unfähig Krishna
in solch einem Zustand allein zu lassen, kam auch Devaki, Rukmini, Satyabhama und sogar Padmavati zusammen mit Uddhava dort an. Doch aufgrund Brahmas Bitte hielten sie sich außer Sichtweite. Narada hielt sich unsichtbar im Himmel auf, um das Spiel des Herrn zu beobachten. Garuda blieb auch im Himmel und breitete seine Schwingen aus, um den Herrn vor der Sonne zu beschützen. Balaram wusch sich also schnell seinen Mund und wusch dann die Hüfte. Und wusch dann auch den Lotusmund seines Bruders. Dann steckte er Krishna eine Flöte in den Gürtel. Daraufhin schmückte er Krishna mit einem wunderschönen Büffelhorn, einem Stock, einer Girlande aus Kadamba-Blumen und einer Krone aus Pfauenfedern. Dann nahm er Krishna vom Bett auf und sagte ihm: Krishna, Krishna, wache auf! Siehe, alle Freunde warten auf dich. Aufgrund deiner Zuneigung für deine Eltern bist du nicht in der Lage, irgendetwas zu ihnen zu sagen. Siehe, die Gopis flüstern sich schon in die Ohren. Wahrscheinlich scherzen sie über dich. Krishna wachte auf und als er seine Augen öffnete, sah Nanda Maharaj und brachte ihm Ehrbietung dar. Dann sagte er lachend zu seiner Mutter: Mutter, ich habe diesen Morgen geträumt, dass ich nach Mathura ging und krank sah und auch andere verruchte Halbgötter getötet habe, Dämonen getötet hatte. Dann habe ich eine große Stadt gebaut namens Dwarka am Ufer des Ozeans. Seine Mutter aber sagte nichts. Krishna dachte, seine Mutter mache sich Sorgen um seine Gesundheit. Und deswegen tröstete er sie und sagte: Mutter, es ist nur aufgrund eines Traumes, dass ich so spät aufgestanden bin. Ihr versteht, dieses Neuvindavan besteht aus Statuen von den Gopis, den Gopal, Nanda Maharaj und Yashoda. Deswegen sagt Mutter Yashoda nicht, dass Krishna aber so sehr in der Vrindavan-Haltung ist, so sehr bei den Devotis von Vrindavan ist, nimmt er diese Szene, die dort künstlich geschaffen wurde von Vishvakarma, als die eigentliche Wirklichkeit an und sagt, dass Dwaraka und sein Töten des Kansa-Devots nur ein Traum gewesen ist. Genau umgekehrt also. Dann sagte er zu Balaram: Wenn du nicht glaubst, dass der Traum, den ich gehabt habe, unmöglich gewesen ist, dann will ich ihn dir in allen Einzelheiten darlegen, während wir durch den Wald gehen. Krishna streckte dann seine Hände aus, um von seiner Mutter Nahrung zu bekommen für den Picknick im Wald. Wohin geht, wie aber sagte Krishna schnell: Deine Mutter war außerordentlich beunruhigt, weil du so spät gerastet hast. Spreche deswegen am besten nicht zu sehr zu ihr. Ich werde dir Nahrungsmittel präparieren und sie dir in den Wald nachschicken. Krishna stahl dann sofort etwas Butter aus Mutter Yashodas Händen und rief Balaram zu, er könne die Butter mit ihm teilen. Doch Balaram war schon vorausgegangen mit dem Kühen, deswegen aß er die Butter nicht. Auf dem Wege traf Krishna die Gopis und sprach Srimati Radhika an, als wäre sie sein Leben und seine Seele, und sagte zu ihr: Warum sprichst du nicht zu mir? Bist du zornig mit mir? Habe ich irgendein Vergehen gegen dich gemacht? Oh, ich merke nun, du bist allwissend und deswegen ist dir mein Traum bekannt geworden. Meine Liebste, ich träumte, ich hätte dich verlassen und sei weit, weit weg nach Dwarka gegangen und hätte dort viele Prinzessinnen geheiratet und mit ihnen viele Kinder gehabt. Es sei denn, wie es will, es wird jetzt spät. Am Abend werde ich zurückkommen und mit dir Freuden genießen. Dann warf er Blumen auf Radharani, schaute sich schnell um und umarmte sie dann geschwind und küsste sie. Als sie sahen, dass Krishna als Kuhhirtenjunge gekleidet war, seine Flöte trug, fing Milch an, aus Devakis Brüsten zu tropfen. Rukmini und Jambavati fielen sofort in Ohnmacht unter dem peitschenden Angriff von Lust. Lief die alte Padmavati zu Krishna zusammen mit Satyabhama. Doch Kalindi konnte mit der Hilfe von Uddhava sie gerade noch zurückhalten. Sie muss vor außen sein, diese Mutter von Kamsa, die Padmavati, nicht? Das ist so alt, das ist völlig unmöglich. So, als Krishna die Kühe hütete, sah er den Ozean in der Entfernung und verwechselte ihn gleich mit der Yamuna. Er rief alle seine Freunde zusammen und forderte sie auf, mit ihm im Wasser der Yamuna Wassersport zu spielen. Shridam Subal Arjuna, wo seid ihr? Kommt! Lasst unsere Kühe dieses süße Wasser trinken. Dann werden wir schwimmen und in den kühlen Fluss der Yamuna spielen. Als er in die Nähe des Ufers, des Ozeanufers kam, sah Krishna die Stadt Dwarka und wurde sehr überrascht. Dann sagte ihm Balaram: Oh, mein lieber Herr von Vaikuntha, versuche dich zu erinnern, dass du nun auf die Erde gekommen bist, um die Last der Welt zu entfernen, und dass du gekommen bist aufgrund der Gebete der Halbgötter. Beschütze deswegen die Devotis und vernichte die Dämonen. Hilfe Yudhishthira, das Opfer auszuführen. Und Baladev sagte weiter: Du hast Yudhishthira als den Monarch dieser Erde eingesetzt, doch er wurde. Er hatte Angst vor Dämonen wie Anusalva. Bitte gehe deswegen mit den Yadavas los und vernichte solche Dämonen. Sie bringen Yudhishthira in Schwierigkeiten, weil er dir sehr lieb ist. Shri Krishna wurde daraufhin zornig und sagte: Bruder Balaram, Anusalva ist so unbedeutsam, dass ich allein ausreiche, um ihn zu töten. Ja, als Krishna sich dann umblickte, erinnerte er dann, dass er der Herr der Yadavas war. Dann erinnerte er sich daran, wie er in seinem Palast schlief. Das muss jetzt erläutert werden. Es heißt, dass Krishna niemals Vrindavan verlässt. Vrindavan noch Parijaja. Er geht nie aus Vrindavan heraus, nicht einmal ein Schritt. Krishna ist immer in Vrindavan. Als er Dwarka war, nahm er jedoch die Haltung von einem König an, der seine Aufgabe erfüllte, indem er die neidischen Dämonen, die einen Dorn auf der Erde darstellten, beseitigte. Krishna kam oft aus Dwarka ans Festland herbei und hat dann sich um die sündigen Dämonen gekümmert, zum Beispiel in der Schlacht von Kurukshetra. Als Krishna in Kurukshetra ankam, kam er direkt von Dwarka, dann lebte er. Nun, da er auch in Dwarka denn ich so sehr mit den Bewohnern von Vrindavan verbunden war, konnte er sich in Dwarka manchmal nicht so wohl fühlen. Und aus diesem Grunde hatte Vishwakarma diese Nachbildung von Vrindavan geschaffen. Und in dem vorher gehörten, könnte das Krishna mit dem Chada Mahadev über das Bett lag, weil er so traurig war, dass er getrennt war von Vrindavan. Und da ging er also aus dem Bett hervor, taumelt hervor und fiel sofort in eine Ohnmacht, als er sich an Vrindavan erinnerte. Und nun wird er also durch einen Trick nach Neu-Vrindavan gebracht, wo er sich einigermaßen wohlfühlt und dann langsam aufwacht zu der anderen Stimmung, der Dwarka-Stimmung. Jetzt sagt nämlich Balaram geschickt zu ihm, hör mal, da sind Feinde für deine Devotees, was willst du denn dagegen unternehmen? Und Krishna sagt, natürlich werde ich die sofort töten. Und während er das sagt, kommt er schon in die Stimmung, die er hat in Neu-Vrindavan und merkt plötzlich, wo bin ich denn hier? Ich bin ja eigentlich gar nicht in dem richtigen Vrindavan. Da ist der Ozean und da ist meine Hauptstadt und hier steckt mir eine Flöte im Gürtel. Wer hat die da reingetan? Versteht ihr? Das ist also der Trick Balarams gewesen und der Trick auch Brahmas, dass man ihn langsam in die Dwarka-Wirklichkeit hineinholt. Dann erinnerte er sich auch, dass er eigentlich in seinem Palast geschlafen hatte. Er wurde überrascht und bekam Zweifel, als er seine Flöte in seiner Hand sah. Und als er Balaram sah, wie er Kühe am Ozeanufer in der Kleidung eines Kuhhirten spielte. Daraufhin erklärte ihm Balaram alles und lächelte. Nachdem sie ihr Bad in dem Ozean genommen hatten, kehrten sie also zu ihrem Palast zurück, wobei sie auf Garudas Rücken reiteten. War eine angenehme Luftfahrt. Krishna sah, dass seine Mutter und alle seine Könige dort waren, doch dass Satyabhama fehlte. Also fragte er Uddhava nach ihr. Uddhava sagte, mein lieber Herr, während deines Spieles in Navavrindavan haben Kamsas Mutter Padmavati, die deine Aktivitäten aus einer Entfernung beobachteten, zusammen mit Devaki und Rukmini und anderen Königen folgenden Kommentar gemacht. Also, Padmavatis Mutter sagte, Kamsas Mutter sagte, jetzt kommt irgendwas Unmögliches wieder, macht euch darauf gefasst. Hey du, Devaki, gemangelt es an jeglicher Frömmigkeit, o du unglückselige Rukmini, o niedrig geborene Satyabhama, könnt ihr den Krishna-Zustand sehen? Gebt jetzt euren Stolz endlich auf, das ist in eurem eigenen Wohle und versucht, es strikte Entsagungen aufzunehmen, um Dienerin von diesen Kuhhirtenmädchen, den Gopis, zu werden. Mutter Devaki antwortete, du Dummkopf, es ist überhaupt nicht überraschend, dass du solche schwachsinnigen Dinge sagen kannst. In der Vergangenheit habe ich viele Entsagungen zusammen mit Vasudeva ausgeführt, um Krishna als meinen Sohn zu erhalten. Doch Nanda und Yashoda beteten zu Brahma lediglich um Hingabe. Deswegen, weil sie das taten, hatten sie noch eine höhere Position erreicht als wir, aufgrund ihrer Hingabe. Sie brachten also Krishna, sie zogen Krishna auf voller Zuneigung. Krishnas Einstellung ihm gegenüber ist also sehr zutreffend. Diese Einstellung ist auch mir sehr lieb, Rukmini sagte. Diese Gopis haben alle Anhaftung für alles andere in ihrem Leben aufgegeben, und zwar Leben für Leben. Sie gaben ihre Ehemänner auf, sie gaben ihre Kinder auf und sie dienten Krishna mit intensiver Liebe. Ihre liebevolle Beziehung mit Krishna ist ein Geheimnis, selbst für uns ist es ein Geheimnis. Diese Liebe ist das Thema unserer fortwährenden Meditation. Deswegen ist Krishnas Anhaftung an die Gopis größer als die Anhaftung, die wir empfinden. Und das Er trifft zu, das ist richtig so. Weil wir seine verheirateten Frauen sind. Wir dienen ihm mit Achtung und Ehrbietung. Doch die Gopis dienen ihm aus reiner Liebe, die frei ist von allen religiösen und moralen Betrachtungsweisen. Diese höhere Liebe der Gopis kann nicht von uns beneidet werden, denn es ist nicht richtig, dass Niedrigstehende eine Feindschaft entwickeln mit solchen, die höher stehen sind. Udava sagte, andere Königinnen schätzten die Worte Rukminis. Doch Satyabhama konnte das nicht tolerieren. Sie wurde aufgebracht und ging zu ihrem Zimmer. Ihr müsst hier also sehen, dass Satyabhama sehr neidisch war auf die Liebe, die die Gopis für Krishna empfanden und auch für die Zuneigung, die Krishna für die Gopis hatte. Und nachdem Rukmini die Liebe der Gopis so gepriesen hatte und gesagt hatte, es sei nicht angebracht, dass jemand neidisch auf die Gopis sein würde, denn sie seien wirklich die höher gestellten Persönlichkeiten, da wurde Satyabhama neidisch und kam nicht mehr aus ihrem Zimmer hervor. Das tat Satyabhama öfters, sie hielt sich dann einfach in ihrem Zimmer auf, sie war dies unglaublich temperamentvoll. Krishna jedoch wurde jetzt ärgerlich auf Satyabhama und ordnete schnell an, bringt diese dumme Tochter von Satyajit hierher. Satyabhamas Dienerin überbrachten diese Nachricht an Satyabhama und sie, die die ganze Zeit auf dem Boden gelegen hatte, stand auf und kam schnell zu ihrem Ehemann. Krishna tadelte sie ärgerlich. Du engstirnige Tochter Satyajits. Genauso wie du dich aufgeregt hattest darüber, dass ich eine Parijata-Blume Rukmini gegeben hatte, bist du jetzt aufgeregt und aufgebracht, weil du meine Liebe für die Gopis siehst. Weißt du denn überhaupt nicht, dass ich völlig dem Wunsch der Bewohner Rajas hingegeben bin? Wenn ich euch alle zurückweisen muss, nur um sie glücklich zu machen, bin ich bereit, selbst das zu tun. Brahma erwähnte in seinem Gebet, dass ich nicht in der Lage bin, die Gunst, die mir die Brajavasis erwiesen haben, zurückzugeben, also dem etwas zu erweisen. Diese Aussage ist nicht falsch, denn ich bin tatsächlich dem Brajavasis unglaublich verschuldet gegenüber. Wenn du sagst, dass meine Schuld den Einwohnern Brajas gegenüber zurückbezahlt wird, wenn ich einfach dorthin gehe und dass sie dadurch zufrieden, nämlich dadurch, dass sie zufrieden würden, so kann ich antworten, dass ich nicht weiß, ob ihr Leid aufgrund von ihrer Trennung von mir abgeschwächt wird, wenn ich nach Raja gehe. Denn diese angenehme Vereinigung wird nur den Schmerz ihrer Trennung vergrößern. Genauso wie eine Person, die sich verbrannt hat, sich erleichtert fühlt, wenn sie Feuer in die Nähe von Feuer kommt. In ähnlicher Weise versuche ich, die Liebesqual der Brajavasis zu stillen, die durch Trennung gekommen ist, indem ich sie weiter in der Trennung lasse. Es ist vielleicht sehr poetisch, wenn ihr euch sehr stark verbrannt habt, dann ist es gut. Also es gibt da verschiedene Stufen der Verbrennung. Aber wenn man sich wirklich sehr heißes Wasser über die Finger gegossen hat, ist es gut, wenn man sich nicht total kaltes Wasser darüber gießt, denn dann platzt die Haut auf. Miriam, ja, guten Morgen. Dann platzt die Haut auf. Was Wenn man tut es, dann muss man das heiße warme Wasser reintun. So genauso sagt Krishna, die Einwohner von Vrindavan sind schon so stark im Feuer der Trennung, dass das Zusammenkommen da nichts nützt, muss weiter getrennt von ihnen sein. Außerdem gibt es für den Trennungsschmerz der Einwohner von Vrindavan überhaupt kein Heilmittel. Wenn man fragt, warum ich solche großen Liebenden verlassen habe und ihnen den intensiven Schmerz der Trennung zugefügt habe, dann werde ich antworten. Selbst in der Vereinigung erfahren diese Devotees eine einzigartige Emotion und vergessen sich völlig. In der Vereinigung und in der Trennung bin ich nicht in der Lage, mich um ihr Wohlergehen zu kümmern. Selbst in der Vereinigung erfahren sie intensiven Schmerz aufgrund der Sorgen einer zukünftigen Trennung. Das Liebe, das kennen wir in dieser Welt nicht. Weil Liebe in dieser Welt immer selbstsüchtig ist, können wir uns selbst auch nie vergessen. Aber die Gopis und die Gopas und die Nanda Maharaj und die älteren Bewohner sind darin, lieben Krishna so sehr, wobei das Gefühl von ihrem Selbst völlig weg ist. Und so kommen sie in eine süße, intensive Haltung der Liebe, die sofort geschätzt wird für die Einschlafung der Liebe. Also deswegen werde ich jetzt hier weitergehen. Wenn ich verschwinde, werden sie manchmal wie tot. Und manchmal werden sie verrückt. Aufgrund des lodernden Feuers der Trennung. Dann verwechseln sie einen Tamalbaum mit mir, umarmen ihn und küssen ihn. Ob ich nun in Vrindavan mich aufhalte oder weit weg von Vrindavan bin, das ist genau das Gleiche. Ihr müsst euch fragen, warum ich euch alle geheiratet habe, sagte zu den Prinzessinnen in Dwarka. Als ich in Mathura war, hatte ich keinerlei Wunsch zu heiraten. Doch als ich dann erfuhr, dass Rukmini den Entschluss gefasst hatte, ihr Leben aufzugeben, wenn sie mich nicht bekommen würde, da stahl ich sie weg. Dann habe ich sie entführt. Doch als ich sie dann sah, erinnerte ich mich an die Gopis und wurde sehr bekümmert. Um frei zu werden von diesem Kummer, habe ich euch alle geheiratet, weil ich sah, dass die Zahl von euch genau der gleichen Zahl entsprach von den Gopis, die das Katyayani Vrata ausgeführt hatten. Die Gopis hatten ein Opfer ausgeführt, durch das sie Krishna als Mann haben wollten. Das waren also 16.000 108 Gopis, die in diesem, also besser 16.000 Gopis war es genau, die in diesem Opfer teilnahmen. Und Krishna erfüllte ihnen diesen Wunsch nicht. Denn im Park in Vrindavan ist Krishna mit den Gopis zusammen in einem Parakhya-Rasa, in dem Rasa eines Liebhabers. Doch all diese 16.000 Gopis erschien aufs Neue in dem in Dwarka als die Prinzessinnen, die Krishna dann heiratete. In Dwarka, nicht in Vrindavan. Und, die 108 Gopis, die sagen immer, Krishna hat 16.108 Prinzessinnen, also 16.000 ist klar, wer das ist. Die 108 sind die engsten Gopis von Krishna in Vrindavan. Die kamen auf ganz besondere Art und Weise. Radharani ging in einem Lila in die Yamuna. Kalindi auch übrigens. Nein, Lalita war es. Lalita. Und sie
nahmen denn ihre Geburt, erschienen auf dem Sonnenplaneten, denn die Sonnenplaneten hatte sie oft verehrt. Und dann erschien sie in Dvaraka, in einer anderen Form, wenn sie sich gleichzeitig als Radharani in Vrindavan aufhielt. Denn genauso wie Krishna nie Vrindavan verlässt, verlässt auch Radharani nie Vrindavan. Das war also eine Erweiterung von ihr. That's another kind of science. Wie gesagt, ich habe hier eine Angst, so tief da reinzugehen, weil es, aber es muss ja mal gedacht werden, diese Dinge. Sonst wissen wir es ja nie. So. Wie schmerzvoll es ist, das Spiel, das ich, Krishna spricht wieder, das ich in Braja ausführte und die Freude, die ich dort erfuhr, ganz zu schweigen davon, solche Spiele auszuführen. Ich kann das überhaupt nicht mal beschreiben. Sri Badarayani, der mir so lieb ist wie die Brajavasis, wird diesen Teil der Spiele seinem Schüler Parikshit erklären. Das ist also Shukadev Goswami, der Parikshit Maharaj den 10. Kantor erzählte. Balaram sagte daraufhin zu Krishna, dass Narada in der Nähe der Tür stehen würde. Krishna fragte ihn mit einem Lächeln, warum kommt Narada nicht einfach direkt auf mich zu, wie er es gewöhnt ist? Wer hat ihn an dem Tor gestoppt? Uddhava sagte, mein Herr, es liegt an der Scham und an der Furcht, die ihn hindert, hereinzukommen. Krishna ging also persönlich zur Tür und brachte Narada zu sich herein und erzählte ihm, du hast mich heute unglaublich gesegnet. Aufgrund der Erinnerung an die Gopis und diejenigen, die mir sehr lieb sind, ist es doch so, dass man zwar am Anfang endlose Klagen und Schmerzen spürt, aber dann auf die lange Sicht gesehen durch diese Erinnerung doch sehr fröhlich wird. Wenn das Herz sich dann zufriedengestellt fühlt, ist man komplett in sich. O Weiser unter den Halbgöttern, du hast mich heute an die Gopis erinnert und mir deswegen deine Segnung erwiesen. Deswegen bin ich jetzt sehr erfreut mit dir geworden und möchte dir selber eine Segnung geben, wie du es willst. Narada fing sofort an, Gebete dem Herrn darzubringen und besang die transzendentalen Namen Krishnas, die eine Beziehung zu Vraja haben. Also Vrindavanendra, der Kontrollierer von Vrindavan, oder Yamuna, Puline, der Liebling der Yamuna, oder all diese Namen, Yashoda, Nandana und so weiter, Nandasuno. Und er lobpreiste Krishna mit diesen Namen, die eine Beziehung zu Vraja haben, und sagte dann, mein lieber Herr, bitte gewähre mir die Segnung, dass niemals jemand zufrieden wird durch deine Barmherzigkeit, durch Hingabe und durch Liebe. Versteht ihr? Dass man niemals gesättigt wird durch Krishnas Barmherzigkeit, durch die Hingabe und durch die Liebe zu Krishna. Dass man da nie genug von kriegen kann und dass hingebungsvolles Dienen somit immer ekstatisch ist und niemals statisch wird. Das ist, worum Narada Muni bat. Der Herr sagte, Narada, was hast du mich, und was für eine Segnung hast du mich denn gebracht? Jeder weiß doch, dass man niemals zufrieden wird mit Hingabe. Dies ist das natürliche Charakteristikum der Hingabe. Deswegen möchte ich jetzt eine andere Segnung von dir erbitten. Ich möchte hier sagen, heißt das denn, manche von euch sind hier gekommen, um zufrieden zu werden durch die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Jetzt wird ja hier gesagt, man kann nicht zufrieden werden durch die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Dann müssen wir vielleicht morgen, also heute, eine Tempelbesprechung machen. Die Hälfte wird sich dann entscheiden zu gehen. Und wir werden dann mit Mahadev kurz eine Absprechung machen, wie das jetzt alles zu regeln ist. Was machen wir denn jetzt überhaupt noch hier, wenn wir niemals zufrieden werden können durch Hingabe, durch Krishnas Barmherzigkeit und durch, wie soll ich mich ausdrücken, durch Liebe. Hier brechen wir ein in ein Geheimnis, was sonst selten offenbart wird. Ich sage ruhig, wir brechen ein, das ist eine bewusst gemachte Formulierung. Im materiellen Dasein ist unsere Vorstellung von Zufriedenheit, wie soll ich mich ausdrücken, kann uns niemals zufrieden machen. Unsere Vorstellung von Zufriedenheit ist, dass wir irgendeinen Zustand erreichen, den wir dann haben. Wie zum Beispiel, wir gehen nach Urlaub in Oberstdorf. Kennt ihr das? Das ist dieses Konzept, Urlaub zu machen. Ich kann mich sehr, sehr deutlich daran erinnern, wie das lief. Wir hatten damals, als ich noch 11 Jahre war, mit der Familie auf Urlaub gegangen. Das war, als ich 11 war, jetzt genau. Da fuhren wir nach Oberstdorf im schönen Zillertal. Oberstdorf ist nicht in Meierhofen, hieß das im schönen Zillertal. Oberstdorf war in Deutschland. Und wir wohnten direkt neben einem Fluss. Man konnte nur das Glucksen des Flusses hören und wir Kinder haben im Wald uns Höhlen gebaut und da Robinson Crusoe gespielt. So, ich kann mich immer deutlich daran erinnern, dass man sich sehr darauf freute, aber dass man nach einer gewissen Zeit völlig gelangweilt immer war. Es war so schrecklich langweilig in Meierhofen und Zillertal. Oder alle Zustände, an die ich mich persönlich erinnern kann im materiellen Dasein. Und glaubt mir, ich habe meine Augen nicht zugemacht und sie geschlossen vor den extremen Freuden der Sinnbefriediger. Nach einer gewissen Zeit ist dieser Zustand, den man hat, schon wieder langweilig. Denn Genuss ist nur möglich in einem Wechsel, in einem laufenden Fluss. Da die Materialisten das jedoch, wenn der Wechsel auftritt und der laufende Fluss auftritt, weil das für sie immer bedeutet, sich von angenehmen Dingen zu trennen und Leid zu erfahren, ist ihnen das Konzept, dass sich das etwas verändert, höchst widerwärtig. Versteht ihr? Denn die Veränderung wird immer, wie Prahlad Maharaj es sagt, unangenehme Dinge herbeiführen und uns von angenehmen Dingen trennen. So, in der spirituellen Welt können wir niemals ein Fest, gibt es keinen statischen Zustand. Es gibt Veränderungen, doch diese Veränderungen werden immer intensiver, immer sweeter, immer süßer, immer tiefer. Das Konzept des Materialismus hat nur eins, haben. Ich, mir und mein. In dem Konzept des falschen Egos will man Dinge zu Dingen mein sagen. Mein Halabar, mein Hi-Fi-Stereoanlage, meine Frau, mein Mann, mein Unterhemd und dergleichen mehr, mein Auto. Aber diese Dinge bleiben nicht, können nicht Ursachen der Freude sein. Spirituelles Leben bedeutet, sich das falsche Ego zu vergessen und dann einzutauchen in eine völlig andere Dimension von Liebe, von Hingabe und von Barmherzigkeit, die man niemals besitzt, die niemals als ein statischer Gegenstand begleitet, sondern indem man tiefer und tiefer eintaucht. Deswegen ist Krishna-Bewusstsein hin und wieder mit einer Romanze verglichen worden. Das ist dynamisch, da geht's voran. So, Krishna lacht also und sagt, Radha, du hast diesen Segen, diese Segnung, die du gefragt hast, die ist schon klar, also das ist schon da. Frag was anderes von mir. Daraufhin fing Narada Muni an zu tanzen in Ekstase und fragte, mein Herr, bitte lass mich fortwährend den Nektar deines heiligen Namens kosten und ihn überall hin zu jedem, den ich treffe, verteile. Das ist die erste Segnung. Und die zweite ist, wer immer hört, wer immer chantet und wer immer dich berührt oder in seinem Herzen, nein, und wer immer das Land deiner Spiele berührt oder in seinem Herzen aufbewahrt, wird mit liebevollem Dienst zu den Lotusfüßen Srimati Radharanis gesegnet werden. Der Herr gewährte Narada diese Segnung.